Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Und wie immer um kurz nach 12 in HR2 Kultur hören Sie auch heute im Pfingstprogramm die Sendung Doppelkopf. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Schönen guten Tag. Wir widmen uns heute den Ritualen. Manch einer schreckt bei dem Begriff vielleicht auf. Ritual, das klingt in manchen Ohren nach starrem Korsett und verstaubter Konvention. Wir sagen ja gelegentlich, irgendetwas ist ritualisiert und meinen damit, es sei nur noch Routine, bloße Übung, sinnentleert. Das aber ist nicht der Fall oder jedenfalls nicht zwingend. Rituale sind etwas sehr Modernes und höchst Dynamisches. Diesen Beweis wollen wir in dieser Stunde antreten. Und mein Gast und Gesprächspartner dazu ist der Heidelberger Religionswissenschaftler Professor Dr. Gregor Ahn. Er ist Vorstandsmitglied und Projektbereichsleiter des Sonderforschungsbereichs Ritualdynamik an der Universität Heidelberg, also ein Ritualforscher. Herzlich willkommen, Professor Ahn.
Schönen guten Tag.
Versuchen wir es einfach mal mit einer praktischen Nutzanwendung. Also so eine Radiosendung wie diese, die beginnt ja immer gleich oder mindestens vergleichbar. Der Moderator stellt sich vor, er begrüßt die Zuhörer, er begrüßt den Gesprächspartner und stellt ihn vor. Ist das schon ein Ritual?
Das kommt drauf an. Vielleicht für Sie, weil Sie machen es ja öfter. Für mich ist es sicher kein Ritual, weil, für mich ist es wirklich jetzt das erste so lange Radiointerview im Studio. Damit hätten wir auch schon ein Kriterium benannt, nämlich die Wiederholbarkeit dieser Handlungsakte, die wir als Rituale bezeichnen.
Und aber für die Hörer könnte es aber auch ein Ritual sein.
Natürlich, wenn die das immer hören. Und wenn sie diesen wiederholten Handlungsakten das zuschreiben, dass es ein Ritual ist. Also auf den ersten Blick scheint es ja ganz einfach zu sein, was ein Ritual ist. Man könnte vielleicht so 3, 4 Kriterien benennen. Dazu gehört sicher die Wiederholung dieses Handlungsaktes, die Gemeinschaftlichkeit. Wir sind nicht alleine, sondern zu zweit hier. Wir haben eine äußere Form. Das Ritual beginnt zu einem bestimmten Zeitpunkt, das Ende zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und sehr, sehr häufig spielt noch eine symbolische Zugabe, eine höhere Wertung, die dahinter steckt, eine große Rolle für diejenigen, die von Ritualen reden. Das wäre jetzt aber die große Frage, ob das für unser Interview hier gilt, denn ich denke, wir machen erstmal so das Interview und ob wir dem noch eine symbolische Bedeutung zumessen, das dürfen die Zuhörer uns dann wieder fragen.
Genau. Aber grundsätzlich gilt, also wir sind ja jetzt nicht im religiösen Kontext, ein säkulares Medium schließt Ritualität nicht unbedingt aus.
Je nachdem, wie wir im Ritual fassen. Ne? Wenn damit die Wiederholbarkeit von Handlungen gemeint ist, dann ist ganz, ganz sicher jede Form von wiederholter Handlung ein Ritual. Aber eben nicht sozusagen von der Sache her, sondern von der Zuschreibung. Also stellen Sie sich vor, wir alle werden doch wahrscheinlich, hoffe ich jedenfalls, mehrmals am Tag die Zähne putzen. Das ist sehr gesund und hat auch eine zumindest klare Funktionsbeschreibung. Aber wir würden dem Zähneputzen ja nicht ohne weiteres einen dahinterstehenden symbolischen Sinn zuweisen. Das ist vielleicht anders bei Nobelpreisverleihungen. Da läuft es auch natürlich durchaus wiederholt und formal ab. Dahinter steckt aber auch noch ein Sinn, der symbolisch gefasst wird, einfach durch diese Preisübergabe und durch die Auszeichnung, die dann vorgenommen wird.
Und wer gibt dem Ritual diesen Sinn?
Die Personen.
Alle Beteiligten, oder ist das sozusagen nur ein Sender- und Empfängermodell?
Ja, dazu gibt es sehr, sehr interessante Forschungen. Man hat sehr, sehr lange, also ich würde sagen bis in die 90er Jahre gedacht, dass jedes Ritual als Sache einen Sinn haben muss. Und wenn es diesen Sinn nicht hat, dann kann es kein Ritual sein. Genauso hat man sehr, sehr festgeschrieben, dass ein Ritual wiederholt sein muss, um überhaupt Ritual sein zu können. Aber auch das ist sehr, sehr problematisch. Also wir haben Fälle gefunden, wo Leute Initiationen am Internet vornehmen, nur für sich alleine, ohne Gemeinschaftskontext und auch eben nur eine einzige Initiation, sodass man nicht von einem wiederholten Ritual mit Gemeinschaftscharakter reden kann. Aber die weisen dieser Handlung diese Klassifikation Ritual zu. Insofern müsste man sagen, die sind fest davon überzeugt. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, gehen wir von einem starren Ritualbegriff aus oder akzeptieren wir, dass wie bei allen Begriffen, die irgendwie abstrakten Charakter haben, es eigentlich Aushandlungsprozesse sind, Sprachspiele, wenn ich es mit Ludwig Wittgenstein sagen darf, die innerhalb von Gemeinschaften konsensfähig beschlossen werden.
Sie haben das eine schon beschrieben, Initiation im Internet, das zeigt schon, sowas kann sehr modern sein. Das stellen wir noch mal ein bisschen zurück, darüber reden wir später. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen mich an den Kriterien entlanghangeln, die Sie auch schon genannt haben. Sie haben einerseits Wiederholung genannt, dass da ein Sinn dazukommt. Vielleicht kann man ja auch ein bisschen in Abgrenzung oder in Unterscheidung weiterkommen. Wir haben manchmal ja Angewohnheiten, die wir regelmäßig ausführen. Das Zähneputzen haben Sie schon genannt. Mhm. Wie würden Sie ein Ritual von einer Angewohnheit unterscheiden?
Wieder nur über diese Zuschreibungskategorien. Es wäre ja theoretisch denkbar, dass jemand, wenn er sich die Zähne putzt, ein besonderes Bewusstsein des Universums erlangt und sagt, durch das Zähneputzen, ich erfinde das jetzt, ich habe kein Fallbeispiel dafür, aber es wäre ja theoretisch denkbar, durch das Zähneputzen erlange ich eine göttliche Inspiration. Das könnte auch für andere Angewohnheiten gelten, sodass ich also nicht von der Sache her unterscheiden kann, dass wiederholte Akte im einen Fall ein Ritual und im anderen Fall eben kein Ritual sein sollen, sondern es sind Zuschreibungsprozesse, die von Menschen vorgenommen werden und die wir als Forscher zu diagnostizieren haben.
Wie stark sozusagen interpretieren Sie von außen? Nehmen wir mal gerade das Beispiel Zähneputzen. Es wird ja immer gesagt, so, wir haben eine ganze Menge Alltagsrituale, gerade am Morgen. Wir haben wenig Zeit und der Morgen ist sowieso immer eine schwierige Herausforderung. Ja. Und da hat so mancher seine relativ fest abgezirkelten oder festgelegten Abläufe, sagen wir zunächst mal Abläufe. Mhm. Der Frühstückstisch ist immer gleich gedeckt und es bleibt die gleiche Zeit und das Radio wird eingeschaltet und das Zähneputzen gehört mit dazu. Ist solch ein durchstrukturierter Ablauf, würden Sie den schon ritualisiert nennen, auch wenn der andere Mensch jetzt keine religiösen Empfindungen dabei hat?
Ja, vielleicht kann man sogar Ritualisierungen von Ritualen unterscheiden. Also insofern sind so Angewohnheiten, die stark ritualisiert verlaufen und auch bewusst so durchgeführt werden, schon sehr, sehr ähnlich dem, was ich unter Rituale fassen würde. Aber ich denke, wenn wir konkret zum Beispiel über religiöse Rituale reden, dann kommt sehr, sehr häufig diese Sinnzuschreibung, die über die Funktionsbestimmung des Handlungsaktes hinausgeht, noch mit dazu. Und das würde mir jetzt bei den Angewohnheiten, die ich zumindest morgens beim Aufstehen habe, durchaus fehlen. Mhm. Natürlich habe ich auch solche Angewohnheiten, aber ich würde nicht sagen, dass das ein Ritual ist.
Mhm. Aber rituell, das wäre ein etwas weiterer Begriff, wenn man den verwenden würde.
Ja, ritualisiert. Ja, ich denke schon, dass man das verwenden kann. Und gleichzeitig muss man auch noch mit berücksichtigen, dass es natürlich einen umgangssprachlichen Ritual- und Ritualisierungsbegriff gibt. Wenn wir den sehr, sehr weit gefassten, fast schon diffusen umgangssprachlichen Begriff wissenschaftlich verwenden würden, dann wäre das fast so groß, dass es sich eigentlich nicht mehr sinnvoll analysieren lässt. Und deswegen macht es eigentlich guten Sinn, diese Unterscheidungen zu treffen, um dadurch auch Kriterien für die Beschreibung zu gewinnen.
Professor Ahn, Sie forschen am Sonderforschungsbereich Ritualdynamik an der Universität in Heidelberg, dass es so etwas gibt. Ist das ein Zeichen dafür, dass es so etwas gibt wie eine Wiederkehr der Rituale?
Die Frage ist, ob sie jemals weg waren. Mhm. Natürlich gibt es die These und selbstverständlich gibt es Kritik an Ritualen, das haben wir alle erlebt und gerade wenn Sie in Kirchenkreise schauen, dann wird ab dem frühen 20. Jahrhundert nicht nur über Kirchenaustritte sehr, sehr viel gesprochen, sondern werden viele Kirchenaustritte auch auf einer Ritualkritik basiert. Also ich will diese Ritualkritik überhaupt gar nicht leugnen, aber daneben muss einfach auch beobachtet werden, dass es natürlich ganz viele andere Konkurrenzreligionen auf dem Markt gegeben hat und nicht erst seit dem 20. Jahrhundert, sondern sehr, sehr viel früher, sodass so eine These, die auf Aufklärung und Säkularisierung setzt und das Ende von Religion oder Christentum diagnostiziert, wie das so in den 60er, 70er Jahren sehr modisch war, inzwischen eigentlich kaum mehr zu halten ist. Man kann eigentlich nie sagen, dass es eine flächendeckende Säkularisierungsbewegung in Europa gegeben hat und dass deswegen jetzt in einer Gegenbewegung Religion wieder neu gekommen sein, sondern die hat es immer schon gegeben. Und mit den Religionen gab es natürlich auch die Rituale.
Also vielleicht einfach ein neuer Blick auf die Rituale auch der Forscher. Im Pfingstprogramm von HR2 Kultur hören Sie den Doppelkopf mit dem Heidelberger Professor für vergleichende Religionswissenschaften Gregor Ahn. Das Pfingstprogramm von HR2 Kultur dreht sich ja um Feste, Feiern und Rituale. Und wir beschäftigen uns heute eben mit den Ritualen, was ein Ritual ausmacht, warum Rituale vielleicht gar nicht verstaubt und alt, sondern dynamisch und höchst modern sind. Sie, Herr Ahn, haben, was ja bei uns für den Doppelkopf ganz üblich ist, Musik mitgebracht. Jetzt nehmen wir uns die Zeit, einmal zuzuhören. Was wollen wir denn hören? Was haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe versucht, Musik zu wählen, die mir selber sehr, sehr viel bedeutet. Und als erstes Stück schlage ich vor, dass wir von einem schwedischen Komponisten aus dem 20. Jahrhundert, von Dag Wirén, die Serenade für Streichorchester Opus 11 hören. Das ist so ein fast neoklassizistisches Stück, das aber trotzdem eben wahnsinnig gut anzuhören ist. Und davon hören wir den ersten Satz, das Präludium Allegro Molto. Ich habe das immer benutzt, um morgens mit dieser gute Laune Musik wach zu werden.
Sie hören das Pfingstprogramm in HR2 Kultur. Feste feiern Rituale ist unser Thema an diesem Pfingstwochenende. Und in der Sendung Doppelkopf ist mein Gast Professor Gregor Ahn, Inhaber des Lehrstuhls für vergleichende Religionswissenschaften an der Universität Heidelberg und zugleich Vorstandsmitglied und einer der Projektleiter im Sonderforschungsbereich Ritualdynamik. Was Sie dort tun, Herr Professor Ahn, in diesem Sonderforschungsbereich, darüber reden wir gleich noch etwas genauer. Aber zunächst noch mal so die ganz elementaren Fragen. Also wir stellen irgendwie fest, viele Menschen haben Rituale. Kann man irgendwie sagen, warum brauchen Menschen eigentlich Rituale?
Ich finde es sehr, sehr schwer zu beantworten. Ja. Ich kann feststellen, dass viele Leute Rituale haben und das gilt ja auch für mich. Habe ja auch selber Rituale und möchte sie gar nicht missen. Aber es ist sehr, sehr schwer auszuformulieren, warum Menschen Rituale brauchen. In einigen Fällen wird man es sicher ganz gut beschreiben können, weil Rituale natürlich helfen, schwierige Lebenssituationen zu bewältigen, weil sie Sinn vermitteln können, weil sie Integration in bestimmte Gemeinschaften schaffen. Denken wir nur an Initiationsrituale in bestimmte Gruppen, Gemeinschaften, auch Initiationsrituale, die wiederum einen Aufstieg innerhalb einer bestimmten Schicht bedeuten könnten. Selbst wenn man eine Abiturfeier macht, um es mal profan zu sagen, ist es auch eine Art Übergangsritual, das von der einen Ausbildungsphase in die nächste oder in die Berufsphase weiterleitet. Also insofern sind diese Rituale offenbar für unsere Art, gesellschaftlich zusammenleben zu können, ganz, ganz wichtige Ordnungsmuster.
Kann man denn umgekehrt etwas beobachten, dass es Kulturen, Gruppen gibt, die ohne Rituale auskommen?
Das glaube ich nicht. Also sicher gibt es Menschen, die ohne religiöse Rituale auskommen. Das liegt ja auf der Hand, dass Leute, die religiös indifferent oder atheistisch nihilistisch sind, natürlich keine religiösen Rituale benötigen und die wahrscheinlich ganz strikt, dezidiert ablehnen werden. Das würde aber nicht heißen, dass sie nicht auch Rituale im Sinne dieses allgemeinen Ritualbegriffes nicht auch haben. Und
also wir können ja mal so die Rituale abends beim Einschlafen von Kindern. Viele Eltern, die dann auch erst nochmal neue Rituale entdecken, wenn sie Kinder haben und überlegen, was machen wir jeden Abend. Da spielt die Wiederholung eine große Rolle, haben Sie schon gesagt. Ist das eine Situation, wo man sagen kann, ja, so ein Ritual hilft Kindern zum Beispiel beim Übergang in die Nacht?
Also ganz sicher, also das habe ich bei meinem kleinen Sohn natürlich auch beobachtet, dass er erstmal sozusagen auch abschalten muss und dass bestimmte ritualisierte Abläufe notwendig sind, damit er vom normalen Tagesablauf in so eine Nachdenk- und Schlafphase hineingerät. Und das muss schon ritualisiert ablaufen, das ist klar. Also es ist ein bestimmter Ablauf, der sich aber zum Beispiel bei mir anders gestaltet, als wenn meine Frau ihn zu Bett bringt. Und insofern ist das Ritual sozusagen nicht festgeschrieben, sondern unterliegt auch in diesem Fall einem Aushandlungsprozess. Aber wie gesagt, ich würde es nicht als Ritual, sondern als Ritualisierung beschreiben.
Da müssen wir nochmal einhaken, wie Sie den Unterschied sehen zwischen ritualisiert und Ritual.
Also zumindest so für diese Common-Sense-Feststellung würde ich als ein Ritual, einen Handlungsakt beschreiben, der meist, aber nicht immer, wiederholt aufgeführt wird und in Gemeinschaft stattfindet, dazu formal begrenzt ist und gleichzeitig eben noch diese symbolische Sinnzuschreibung besitzt. Und in dem Fall des Zu-Bett-Gehens-Rituals, in Anführungszeichen, sehe ich eben diese symbolische Sinnzuschreibung nicht, diese Art der Überhöhung, weil das hat einen ganz pragmatischen, eine pragmatische Funktion, aber nicht einen dahinterliegenden Sinn. Und da würde ich diese jedenfalls für mich und ich glaube auch so einigermaßen konsensfähige Unterscheidung machen zwischen einer Ritualisierung im Alltagsleben und einem Ritual, das dann eben nochmal einen Schritt weiter geht. Mhm.
Denn das Ritual verweist sozusagen auch noch auf eine andere Ebene, auf einen anderen Sinn, möglicherweise eine transzendente Welt.
Richtig, wenn es religiöse Rituale sind. Ja. Theoretisch wäre es ja auch denkbar, dass eine semantische Überhöhung in profanen Ritualen, wie eben Literaturpreisverleihungen, politischen Ritualen, wie der Inauguration von Präsidenten und Ministern und sonst etwas stattfindet.
Da spielt dann zum Beispiel der Zusammenhalt einer Gesellschaft, wäre dann ja, der eben. Symbolgehalt, der genau. da eine Rolle spielt. Es gibt ja eine Kritik an Ritualen, das kann man auch zum Beispiel an einem klassischen kirchlichen Ritual deutlich machen, wenn am Sonntagmorgen im Gottesdienst das Glaubensbekenntnis gesprochen wird und viele sagen, das wird ja nur runtergeleiert, da macht sich keiner irgendwie noch einen klaren Gedanken dabei, vielleicht sind die Gedanken ganz woanders. Mhm. Wie bewusst muss so etwas sein? Also diese Zuschreibung des Sinnzusammenhangs, muss man immer, wenn man das Ritual ausführt, im Grunde diesen Sinnhorizont immer präsent haben?
Nein, Rituale laufen nicht immer bewusst ab. Also da bin ich ganz Ihrer Meinung. Manche Rituale zielen auch darauf ab, diese bewusste Ebene gerade auszuschalten. Denken Sie an Meditationen, die zwar bewusst, gezielt, intentional gestartet werden, die aber unter Umständen die Transzendierung dieser Tätigkeit ja auch implizieren. Also wenn zum Beispiel aus dem christlichen Bereich könnte man jetzt das katholische Rosenkranzbeten nehmen, das natürlich auch in die Ritualkritik geraten ist, weil man da gesagt hat, das ist ja immer dasselbe. Man leiert ja ewig nur diese Ave Marias und Vater Unser herunter. Und das kann ja auch, wenn man das so sieht, als todlangweilig empfunden werden. Man könnte aber auch natürlich hinter diese Schicht gucken. Und es gibt Leute, die sagen, in dem Moment, wo ich einen Text, den ich komplett internalisiert habe, einfach immer wieder repetiere, bringt mich das in meinen Gedanken, in meinen religiösen Gefühlen so viel weiter, dass ich dadurch andere Sachen erlebe.
Kann man eigentlich bei Ritualen immer sozusagen diesen funktionalen Hintergrund erkennen? Kann man immer sagen, wofür das gerade dient, das Ritual?
Nein, aber man kann die Partizipanten, die Teilnehmer am Ritual fragen, wie sie den Sinn und die Funktion sehen. Also nehmen wir den christlichen Gottesdienst am Sonntagmorgen, den Sie eben als Beispiel genommen hatten. Man könnte doch mal eine Umfrage machen. Also wir gehen jetzt als Ethnologen dahin und befragen alle Leute, die in der Kirche sind, inklusive Messdiener, Pfarrer und wer da sonst noch rumläuft und fragen nach den Sinn- und Funktionszuschreibungen. Und wahrscheinlich würden wir eine ganze Menge ähnlicher, aber zum Teil im Spektrum auch deutlich variierende Antworten erhalten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Faktum, das wir auch im Rahmen des Sonderforschungsbereichs Ritualdynamik herausgearbeitet haben, dass den Ritualen sehr häufig Sinn zugeschrieben wird durch die Leute, die an den Ritualen teilnehmen. Die nehmen nämlich daran teil, weil sie ihnen den Ritualen Sinn zuschreiben. Aber es wird nicht von allen dem Ritual der gleiche Sinn zugeschrieben.
Das wollte ich gerade sagen. Das könnte ja sein, der eine sagt, ich gehe in den Gottesdienst, weil es mich entspannt. Und der nächste sagt, ich habe aufregende spirituelle Erfahrung.
Richtig. Und das wieder hin, weil mein Sohn Messdiener ist und der Messdiener geht hin, weil er auf dem Plan ist und so weiter.
Ja. Und das ist auch legitim, dass das ein und dasselbe Ritual sozusagen ganz in diesem breiten Spektrum unterschiedliche Sinnzuschreibungen erfährt.
Ich will das gar nicht werten. Was für ein Recht habe ich, das zu werten? Ich kann es nur beobachten und stelle fest, dass es eigentlich überall so ist. Es ist völlig egal, ob Sie das in Indien oder in der katholischen oder evangelischen Kirche untersuchen. Sie treffen immer auf dasselbe Phänomen.
Wir merken schon, es wird spannend, auch mal zu hören, was Sie in diesem Sonderforschungsbereich eigentlich tun. Darüber reden wir gleich. Jetzt hören wir aber zunächst noch mal eine weitere Musik, die Sie uns mitgebracht haben, Professor Ahn.
Ja, das ist eines meiner Lieblingsstücke überhaupt. Ein sehr unbekanntes Stück von Ernest Bloch aus der frühen Phase. Das ist noch ganz spätromantisch geschrieben. Das ist ein Concerto Grosso Nummer 1 für Streicher mit obligatem Klavier. Und daraus hören wir den vierten Satz, eine Fuge Allegro. Thank you.
Sie hören die Sendung Doppelkopf im Pfingstprogramm von HR2 Kultur. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und im Pfingstprogramm dreht sich in diesem Jahr alles um Feste, um Feiern und um Rituale. Mein Gast heute ist ein Ritualforscher, Professor Dr. Gregor Ahn, Professor für Vergleichende Religionswissenschaften an der Universität Heidelberg und Vorstandsmitglied und einer der Projektleiter im dortigen Sonderforschungsbereich mit dem Namen Ritualdynamik. Wer dazu mehr wissen will, kann sich auch im Internet umtun. Ritualdynamik.de heißt die Seite. Herr Professor Ahn, Sonderforschungsbereich, da sind 15 Disziplinen zusammen, 90 Wissenschaftler, wenn die Zahlen noch halbwegs aktuell sind. Das heißt, der weltweit größte interdisziplinäre Forschungsverbund in diesem Thema und, so heißt es auch auf der Internetseite, ein Aushängeschild der Universität Heidelberg. Herr Ahn, was ist so interessant an Ritualen?
In dem Fall die Ritualdynamik. Der Titel ist wirklich ein Programm. Denn wir haben ja alle, und das war ja Teil unserer Sendung, unseres Gespräches hier, lange gedacht, dass Rituale etwas gar zu Starres, also was richtig fest Fixiertes sind. Und dagegen so eine These zu setzen, dass Rituale dynamisch sind, dauernd in Bewegung, sich verändern, ohne dabei unter Umständen, also fast immer nicht die Kontinuität zu verlieren. Selbst die Rituale, die kontinuierlich immer wieder aufgeführt werden, über 2000 Jahre. Selbst die Tatsache, dass das als kontinuierlich empfunden wurde, darf uns natürlich nicht den Blick dafür verschließen, dass die Art, wie das Ritual jeweils immer neu aufgeführt worden ist, sich immer verändert hat. Und das beginnt, wenn Sie selber mal mehrere Sonntagsgottesdienste miteinander vergleichen, mit ganz, ganz kleinen Veränderungen, die darin liegen, dass die Gemeinde unterschiedlich zusammengesetzt ist, dass man einen anderen Sonntag im Jahreskreis hat, dass andere Lieder gesungen werden, andere Ministranten da sind, andere Lesungen stattfinden. Also zunächst mal Veränderungen, die überhaupt nicht als relevant empfunden werden. Wie geht man mit Problemen von rituellem Fehler um? Oder was passiert, wenn Ritualreformen eingeführt werden, wie das Zweite Vatikanische Konzil in der katholischen Kirche, das ja natürlich gerade von der liturgischen Seite her ganz massive Umwälzungen gebracht hat, die auch von den Laien mitgetragen wurden und umgesetzt worden sind. Und das sind Änderungen gewesen, die auch völlig bewusst, intendiert von den Konzilsvätern angestoßen worden sind und dann auch bewusst in den Gemeinden von Priestern und Gemeindemitgliedern umgesetzt wurden. Das heißt, man hat sowohl im kleinen Bereich, sozusagen von Aufführung zu Aufführung, wie auch in den großen Dimensionen bis hin zu Liturgiereformen und dem Abbruch von Ritualen und der Neuerfindung von Ritualen, eine ungeheure Bandbreite von Ritualdynamik. Und das ist sozusagen unser neuer Aspekt, der es spannend macht, Rituale einfach nochmal neu anzugehen und zu fragen, kann man das unter so einem Gesichtspunkt anders beschreiben, als das bisher der Fall war? Und ich glaube, das ist gelungen.
Lassen Sie uns noch mal so einen Blick in die Werkstatt dieses Sonderforschungsprojekts Bereiches werfen, also die Frage, wer steht da alles in der Werkstatt und ja, was machen Sie eigentlich?
Ja, auf den ersten Blick ist es gar nicht so spektakulär. Wir haben, glaube ich, im Moment 21 Teilprojekte aus diesen besagten 15 Disziplinen. Das sind Disziplinen vor allen Dingen aus den Geisteswissenschaften, die reichen von der Indologie über diese ganz klassischen Fächer wie Ägyptologie, Assyriologie, Geschichte bis hin eben zu meiner Religionswissenschaft. Theologie ist mitbeteiligt und die Medizinpsychologie, da sind wir auch nochmal ganz stolz drauf, dass die mit dabei sind. Und im Grunde genommen arbeiten wir an den jeweils für uns relevanten Ritualbereichen.
Also der Indologe schaut, was gibt es für Rituale im südasiatischen Bereich. Der Theologe schaut den Gottesdienst an.
Wie sehen Übergangsrituale in Nepal aus? Wie sieht es da mit Geburt, Hochzeit und Tod aus? Wir haben in der Religionswissenschaft begonnen, indem wir untersucht haben, wie sich Wicca-Coven entwickeln und wie Initiationsrituale dort stattfinden. Und haben dann entdeckt, dass es neben den Wicca-Hexen auch Solitärhexen geben, die von den Wiccas eher ausgegrenzt werden, die aber selber sagen, dass sie eben, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, am Internet sich initiieren, ohne direkten Kontakt zu einer Gemeinschaft und ohne einen großen Weiheprozess, der durch eine Oberpriesterin oder so etwas durchgeführt wird.
Was ist denn das Ziel des Sonderforschungsbereiches? Suchen Sie sozusagen nach Gemeinsamkeiten, dass Sie sagen, wenn wir die südindische Kultur angucken, haben wir da ganz ähnliche Strukturen wie im Internet in Westeuropa oder in westeuropäischen Gruppen? Oder?
Ja, das kann man sicher nicht für einzelne Rituale feststellen, aber vielleicht für Bewegungen, die sich sozusagen abstrakt an Ritualen beobachten lassen. Wir haben einige neue Instrumente entdeckt, wie wir eben Ritualdynamik beschreiben und nicht wie Rituale selber sind. Ja. Und diese Art der Veränderung von Ritualen haben wir zum Beispiel gefasst in Muster wie Ritualtransfer. Also was passiert, wenn Ritualteilnehmer als Migranten auswandern, in eine Diaspora-Konstellation kommen? Wie verändert sich dadurch, dass die in einen veränderten kulturellen Kontext geraten, die Rituale? Also da gibt es sehr, sehr drastische Beispiele. Zum Beispiel gibt es die Zoroastrier, also eine altiranische Religion, die sehr viele Anhänger noch in Indien, in Bombay, in Surat hat. Und da gibt es eine Migrationsbewegung, die vor etwas über 100 Jahren einsetzte und die Zoroastrier ziemlich weit in der Welt verstreut hat, sodass wir heute 5000 Zoroastrier in London, Vancouver oder Chicago finden. Und die hatten eine für uns etwas seltsam klingende Art, ihre Toten zu bestatten, nämlich in den sogenannten Türmen des Schweigens, in denen die Leichen ausgelegt wurden, um dann von den Geiern bis auf das Skelett abgefressen zu werden. Dann sind diese Knochen durch die Klimaschwankungen allmählich zerbröselt und wurden dann in das Erdreich aufgenommen, weil die dann sozusagen in den abschüssig angelegten Türmen des Schweigens in so einen Kanal in der Mitte in Schacht hineingefallen sind. Und die Zoroastrier verbinden damit die Idee, dass die guten Elemente nicht verunreinigt werden. Deswegen darf man keine Erdbestattung machen und auch keine Verbrennung vornehmen. Können Sie sich vorstellen, dass die Zoroastrier in London, Vancouver und Chicago keine Türme des Schweigens bauen können, zumal es auch keine Geier gibt, aber selbst wenn es sie gäbe, würde es keiner wollen. Also hat man da andere Formen der Bestattung entwickeln müssen. Also zum Beispiel hat man Betongräber gemacht, die den verwesenden Leichnam von der Erde entfernt halten, sodass die Erde dadurch nicht kontaminiert werden kann als gutes Element. Und diese Art der Bestattung ist nun wieder rücktransferiert worden in den Iran, wo nach der islamischen Revolution die Zoroastrier auch unter Druck gerieten und nicht mehr diese Bestattung mit den Geiern in den Türmen des Schweigens vornehmen durften. Das ist natürlich ein drastischer Fall. Ja. Es gibt auch weniger schlimme, die aber vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen. Also denken Sie an katholische deutsche Auswanderer nach Kanada, die zum Teil in der Zeit knapp nach dem Zweiten Vatikanum rübergegangen sind und dort deutsche Gemeinden gegründet haben, die im Prinzip so abgeschottet waren, dass die in diesem Zeitalter geblieben sind. Wenn die jetzt nach Deutschland kommen, dann kriegen sie sozusagen einen katholischen Kulturschock, weil die teilweise gar nicht so mitbekommen haben, wie es weitergegangen ist. Das heißt, es gibt auch in solchen Diaspora-Konstellationen die Petrifizierung, die Versteinerung von Ritualen. Das heißt, es kann auch festgeschrieben werden. Der Wandel kann auch darin bestehen, dass Kontinuitäten erzeugt werden.
Landläufig hat man ja vielleicht die Idee, und Sie haben ja die asiatischen Kulturen drin, ägyptische Kulturen, altägyptische Kulturen, hat man vielleicht die Idee, dass Gesellschaften früher oder mehr indigene Gesellschaften heute stärker ritualisiert sind als der in Anführungszeichen moderne Westen. Stimmt das?
Ich denke, dass es eigentlich immer schon Religionen gegeben hat, die also in bestimmten Räumen natürlich und zu bestimmten Zeiten in einer stärkeren Konkurrenz standen als in anderen. Also die hellenistische Zeit ist natürlich von einer hohen Pluralität von Kulturen und Religionen geprägt, so wie wir das auch im Europa seit der Aufklärung haben. Nun kommt für uns seit der Aufklärung eben dieser religionskritisch-aufklärerische Aspekt noch mit dazu. Ich will nicht leugnen, dass es Säkularisierung gibt, selbstverständlich gibt es das, aber es gibt nicht eine universell geltende Säkularisierungstendenz, sodass also nicht dadurch, dass der Mensch modern im Sinne von aufgeklärt geworden ist, dass dadurch nun Religion abgeschafft würde und deswegen Rituale auf dem Rückgang seien. Ich hatte neulich ein sehr spannendes Gespräch mit einer Ritualdesignerin, die immer wieder stark gemacht hat, dass es nicht um die religiöse Bindung geht, wohl aber um die Wertigkeit der Rituale, die es ausmachen, dass die Menschen sie auf sich, auf ihre Situation hin konzipieren dürfen, was unter Umständen dann in bestimmten institutionellen Bindungen nicht so ohne weiteres möglich ist.
Ritualdesign, dieses Stichwort führt uns genau zu dem Thema, das wir uns für die letzte Gesprächsrunde aufheben, nämlich sozusagen das ganz neue, moderne Entstehen von Ritualen. Und bis wir dahin kommen, hören wir noch einmal Musik.
Ja, die habe ich für meinen Sohn ausgesucht, der seit 2 Jahren ganz toll Oboe spielt. Es geht um einen österreichischen Komponisten, Ludwig Thuy, der ein Sextett für Klavier- und Bläserquintett geschrieben hat, in B-Dur, Opus 6. Und daraus hören wir den 3. Satz, die Gavotte Andante quasi Allegretto.
Gast im HR2 Doppelkopf ist heute Gregor Ahn, Professor für vergleichende Religionswissenschaft an der Universität Heidelberg und Ritualforscher. Herr Professor Ahn, Sie haben gerade eben berichtet von einem Gespräch mit einer Ritualdesignerin. Das ist ja eine Berufsbezeichnung, die sicher wenige bisher gehört haben. Aber gibt es das tatsächlich, dass Rituale neu entstehen? Nicht nur das, sondern im Grunde auch neu erfunden werden?
Das gibt's ständig. Ja, also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen den Ritualen, die dauernd verändert werden und auch gezielt, intentional verändert werden. Und
also das wäre die Liturgiereform sozusagen.
Zum Beispiel, genau. Mhm. Und den Ritualen, die als Rituale neu erfunden werden. Aber das gibt's auch. Und ich will das gar nicht in den außerreligiösen Bereich schieben, weil es gerade auch mitten in der Kirche stattfindet. Evangelische Pfarrer haben mir da an der Bergstraße erzählt, dass sie Rituale designt haben, die haben auch den Ausdruck verwendet, für den Übergang in den Altersruhestand, weil das offenbar in ihren Gemeinden auch als so ein Desiderat empfunden worden ist, dass viele sich das gewünscht haben, an so einem problematischen Übergang oder als problematisch empfundenen Übergang, muss ja gar nicht problematisch sein, so eine Zäsur zu setzen. Und dann hat man festgestellt, es gibt dafür eigentlich gar keine kirchlichen Rituale, also hat man sie designt. Erfunden. Ich würde jetzt gern die Begriffe ein bisschen differenzieren, weil so im umgangssprachlichen Bereich setzt man Design und Invention, also Design und Erfindung.
Etwas Neues erfinden.
Ja, genau. Setzt man zu sehr gleich. Das ist also die Identifikation ist vermutlich zu stark. Ich würde als Design versuchen zu definieren die Art der bewussten Modifikation von Ritualen. Das könnte ja eben auch in einem ganz, ganz kleinen Bereich passieren. Denken wir zurück an die Ritualdesignerin, die zum Beispiel Hochzeitsrituale und eben auch andere Übergangsrituale kreiert. Die erfindet ja nicht neue Hochzeitsrituale, sondern die Leute, die Kundschaft, die zu ihr kommt, die bezahlen sie ja auch dafür, dass sie Rituale macht, die dem entsprechen, was man als Hochzeitsrituale kennt. Also bleibt sie sozusagen in dem Inventar dessen, was man als Hochzeitsritual kennt. Es findet nur in einem anderen Gewand statt. Vielleicht nicht in der Kirche, sondern in einem Schlossgarten. Mit anderen Symbolen, mit anderen Texten, mit anderer Musik. Immer Texte und Musik und Symbole, die auf die jeweiligen Personen, auf das Brautpaar in dem Fall, zugeschnitten sind und deswegen für die eine sehr, sehr hohe Bedeutung haben. Da würde ich nicht von einer Invention eines Rituals sprechen, wohl aber von einem bewussten Design, weil es eben auch ein intentionaler Akt ist. Und jetzt könnte man natürlich so mehrere Stufen setzen und sagen, es gibt diese Art von Ritualdesign schon bei jeder normalen Performance eines Sonntagsgottesdienstes, wo also so normale Ritualdynamik stattfindet, aber natürlich auch ganz gezielt bestimmte Muster ausgewählt werden, dass man bestimmte Lieder setzt und sagt, dass heute singt aber der Chor und heute kommen die Mästiner mit der Standarte rein oder keine Ahnung was da gemacht wird. Und dann gibt es die Möglichkeit, Ritualinnovationen durchzuführen, dass man sagt, wir probieren jetzt einfach mal eine neue Form aus, nehmen neue Musikinstrumente mit rein oder neue Musikstile. Warum muss es immer eine Orgel sein? Das könnten doch auch mal, na gut, kennen Sie alles, und da könnte man viele neue Sachen auch noch machen. Und der nächste Schritt wäre dann zu sagen, man geht noch weiter und sagt, man treibt die Innovation bis zur Invention. Aber das wäre sozusagen der äußerste Fall. Und durch diesen ganzen Block, also von Ritualdynamik, Innovation bis hin zur Invention, würde ich jetzt Ritualdesign als ein Muster eben dieser intentionalen Veränderung von Ritualen beschreiben wollen.
könnte man das fast ein bisschen verallgemeinern. Sie haben sozusagen als modernes Beispiel zum Beispiel genannt den Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand. Könnte man sagen, dass gesellschaftliche Krisenzeiten, Umbruchszeiten auch sozusagen ritualproduktive Zeiten sind, wo vielleicht jemand sagt, hier brauchen wir jetzt irgendwas, um diese Krise, diesen Übergang zu bestehen?
Das kann ich mir gut vorstellen. Also selbst dann, wenn Rituale in Kritik geraten, führt das ja nicht dazu, dass Rituale abgeschafft werden, sondern sie werden häufig durch andere Rituale ersetzt. Und wenn Rituale in Kritik geraten, zeigt das natürlich, dass ein entsprechender Konflikt vorliegt und der kann in Umbruchszeiten passieren, der kann auch in persönlichen Krisensituationen auftauchen und eben auch in gesellschaftlichen Krisenzeiten virulent werden. Insofern finde ich das eine sehr plausible These, die man jetzt nochmal anhand des Materials erhärten müsste, aber ich finde, es hat eine hohe Evidenz zu sagen, dass in dem Moment, wo man Rituale brauchen kann, also weil sie eben Sinn stiften, man sie dann eben auch schafft.
Anpasst. Sie beobachten ja sozusagen in vielen Bereichen auch das Entstehen neuer Rituale. Sie haben in dieser Sendung schon zweimal so das Stichwort Internet anklingen lassen. Das macht mich neugierig. Also auch im Internet entstehen Rituale.
Ja, das war eine ganz spannende Sache. Wir waren so frech, Rituale im Internet zu untersuchen und alle haben gesagt, das geht doch gar nicht, weil das ist ja nur sozusagen...
Da sitzt
nur,
ja jeder alleine vor seinem Bildschirm.
Genau, das ist ja so ein Abklatsch. Dann gab es noch sogar einige Forscher, die gesagt haben, das ist ja schon ein Ritual, wenn man den Computer anmacht, ins Internet geht und wieder rausgeht. Aber ich glaube, das würde ich auch wieder eine Unterritualisierung fassen. Ja. Das Spannende ist, dass wir auch am Internet und für das Internet Ritual Transfer wieder beschreiben können. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele Menschen, die ihre Ritualerfahrungen im Internet beschreiben. Es gibt sogar ungeheuer viele Ritualpräskripte, also Vorschriften, wie man Rituale selber durchführen kann. Für Liebeszauber, für Einweihungen in bestimmte Religionen, zum Beispiel eben für diese Solitärhexen, die ich eben beschrieben habe. Also es gibt ungeheuer viele Kochrezepte für Rituale im Internet,
sogenannte Aber Presskripte. Aber das sind ja sozusagen nur Gebrauchsanleitung oder Bedienungsanleitung, genau. Das ist ja noch nicht das Ritual selbst.
Das ist nur der Schritt, ja. Genau. Und dann ist das passiert, womit wir damals 2002, als wir die Sache gestartet haben, schon selber fast nicht gerechnet hatten, nämlich dass es im Internet selber Online-Rituale gab. Und das hat die Sache doppelt spannend gemacht, weil kann man ohne den eigenen Körper und jetzt plötzlich trotzdem in Gemeinschaft und wiederholt im Internet solche Rituale durchführen.
Wie kann ich mir sowas vorstellen?
Es gibt die Möglichkeit, in virtuellen Welten mit sogenannten Avataren herumzulaufen. Das heißt also mit Figuren, die man häufig selber gestalten kann, denen man ein bestimmtes Aussehen und Kleidung und so etwas verleihen kann. Und dann geht man in diesen virtuellen Welten, die also höchst unterschiedlich
sind. Second Life zum Beispiel.
Ja, genau. Aber es gibt eben auch eine von der Kirche in England geschaffene kleine Welt, die so eine Kirchenkathedrale hatte, wo man mit etwas über 200 Avataren hineingehen konnte und dort sind tatsächlich Gottesdienste online durchgeführt worden. Da musste man also die Texte chatten und sie konnten dann beobachten, wie das Vaterunser in mehreren Sprachen gleichzeitig gebetet oder zumindest getippt worden ist. Gleichzeitig wurden auch Kochrezepte ausgeteilt, das ist natürlich auch klar. Aber da haben wir dann wirkliche Online-Rituale, Rituale, die von Menschen nach den Kriterien, die wir eben beschrieben haben, am Internet durchgeführt wurden. Und dasselbe haben sie natürlich in Second Life.
Und haben Sie mit Usern sprechen können, was die davon haben?
Ich nicht, aber meine Schülerinnen. Die haben viel davon, also einige sagen das jedenfalls. Zum Beispiel gibt es in Second Life Hochzeitsfeiern, die von den Usern als sehr, sehr viel prächtiger und ihren eigenen Wünschen entsprechend gestaltet worden sind, als sie das im realen Leben sich ermöglichen oder finanzieren konnten. Also da baut man eben in Second Life das entsprechende Schloss und trifft sich dann dort mit allen wichtigen Bekannten und feiert die Hochzeit nochmal.
Ein Beispiel für die tatsächlich große Dynamik von Ritualen. Das war der HR2-Doppelkopf heute mit dem Ritualforscher Gregor Ahn. Er ist Professor für vergleichende Religionswissenschaft an der Universität Heidelberg, Vorstandsmitglied und einer der Projektleiter am sogenannten Sonderforschungsbereich Ritualdynamik an der Universität. Und nochmal der Hinweis, unter ritualdynamik.de kann man ein bisschen schnuppern, was da alles so passiert.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.